Sehr geehrter Herr Elsner, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin sehr erfreut, dass ich von einer so hochnoblen Akademie eingeladen in einem so hochnoblen Saal sprechen darf. Und das hat dann irgendwie reflexartig bei mir auch irgendwann zu der Idee geführt, dass es ganz schön wäre, zu beginnen mit einem schönen Marx-Zitat, um zu zeigen, dass der Marsch durch die Institutionen schließlich zu einem Ende gelangt ist, dass die Materialisten den Sieg errungen haben. Man ist froh, wenn es wenigstens dialektische Materialisten sind und keine naiven Naturalisten. Das Zitat hat einen unmittelbaren Bezug zum heutigen Thema, insofern das Gehirn ja persönlich angesprochen wird, allerdings als eines, das offenbar durch die Vergangenheit sogar belastet und beeinflusst wird und nicht nur durch feuernde Neurone. Dann kann diese Folie zunächst mal, welche aber wir lassen das Licht vielleicht mal an, weil er ja immer ein bisschen Zeit braucht. Ich habe von meinem Vater gelernt, dass man bei jeder Rede eine Captatio Benevolentiae machen soll. Ich versichere hiermit aufrichtig, dass ich Hirnforschung, insbesondere in ihrer Form als Neurologie, für eine äußerst wichtige und verdienstvolle Wissenschaftsdisziplin halte. Ich weiß auch, dass es sehr viele bedeutende Hirnforscher und Neurologen gibt, die ganz wichtige Arbeiten machen, die allerdings kaum einer in der Medienöffentlichkeit zur Kenntnis nimmt. Es gibt ganz aufregende Forschungstätigkeiten zu Neuroprothesen beispielsweise, wo man lernen kann, geschädigte Nervenareale zu überbrücken und andere Dinge. Ich will also mit dem, was ich in der nachfolgenden Zeit sage, keineswegs das Kind mit dem Bade ausschütten, aber ich möchte mich schon gerne an dem abarbeiten, was ich Hirndeuter zu nennen, mir angewöhnt habe, Leute, die eine bestimmte Grunderfahrung über die Funktionsweise des Gehirnes erworben haben und daraus relativ weitreichende Schlussfolgerungen ziehen zu können, glauben. Dahingehend wird es möglicherweise etwas ruppig zugehen. Man sagt, der Umgangston in Berlin sei rau, aber dafür würde auf keine Frage die Antwort schuldig geblieben. Also seien Sie gefasst, es ist natürlich nach einer gewissen Zeit auch wieder vorbei und Sie hatten ja eh keine Wahl, hier hinzukommen. Ihr Gehirn hatte es ja schon längst beschlossen, ehe Sie glaubten, die Entscheidung zu treffen, heute Abend auf den Kölner Karneval zu verzichten und stattdessen hier hinzugehen. Also mit dieser Vorwarnung beginnend. Gegenwärtig erklären einige Hirnforscher und Hirndeuter, sie könnten mit Mikroskop und Bildschirm elementare philosophische und juristische Probleme klären. Sie erklären sich im Besonderen zu Feinden des Freiheitsgedankens. Freiheit ist nicht ihr Metier, denn Freiheit ist immer die Freiheit der anderen. Ihr Kompetenzbereich ist das Naturgesetz, dem sie alles unterwerfen wollen, gern auch um den Preis der Freiheit. Und wenn schon jeder Gedanke an individuelle Freiheit wenigstens eines einzigen Menschen auf Erden eine Illusion ist, wie viel illusionärer muss der Wunsch nach sozialer und politischer Freiheit sein? Wolf Singer sagt allen Ernstes, wir sollten aufhören, von Freiheit zu sprechen. Da also soll die Reise hingehen. Zugleich beanspruchen die Hirndeuter die Lufthoheit über die Gerichtssäle. Gerhard Roth und Wolf Singer unterstellen, dass wir alle schuldlos sind, wenn wir ein Verbrechen begehen, weil wir gar nicht anders konnten, als dieses Verbrechen zu begehen. Nicht wir waren es, unser Gehirn war es und das kann man letztlich nicht stoppen. Das Gehirn, der Berliner sagt Hirn, das Hirn in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf, so singen Roth und Singer im Duett. Unsere Entscheidung, das Böse zu lassen, unsere Entscheidung auf Gemeinheit und Niedertracht zu verzichten, sei nichts als eine Illusion. Wir konnten doch gar nicht anders. hat meine Generation von den Vorfahren gehört, wenn die Nazizeit angesprochen wurde. Die Staatsmacht wollte es so. Angehörige meiner Generation wiederum haben über Straftäter gerne erklärt, die können nicht anders, alles sei gesellschaftlich determiniert. Dann kamen die Genetiker und sagten, die Gene diktieren alles, und nun also die Fundraiser aus der Hirnforschung, ihr könnt gar nicht anders, euer Gehirn diktiert eure Entscheidungen. Damit wären wir wieder bei 1950. Die SS-Wachleute konnten gar nicht anders, als bestialisch zu quälen, und auch die Wehrmachtsoffiziere, die rechtswidrige Befehle befolgten, können darauf verweisen, unser Gehirn hat es so beschlossen gehabt. Und so tun es auch die Mauerschützen, die Anlagebetrüger, die Kindermörder, aber auch Einstein und alle Heiligen. Es ist schon bemerkenswert, wie lautstark Hirndeuter strafrechtliche Konsequenzen ihrer Meinungsbildung fordern, obgleich sie erkennbar gar nicht wissen, worauf sich Strafanspruch und strafrechtliche Verantwortlichkeit gründen, geschweige denn, dass sie den strafrechtlichen Diskurs zur Willensfreiheit nachvollzogen hätten oder etwas über modernen Strafvollzug wüssten. Damit kommen wir zur nächsten Folie. Ich muss Sie um Nachsicht bitten, dass ich Ihnen keine Bilder von Hirnteilen mitgebracht habe. Es wäre ein Irrtum zu glauben, man müsste das Gehirn vor allem sehen. Vielmehr müssen wir imstande sein, mit den Möglichkeiten unseres Gehirns über uns als Personen und ihre Gehirne zu sprechen, um über uns und die Welt nachdenken zu können. So ist es denn auch schade, dass die von mir hier heftig angegriffenen Personen der Sprache so wenig Beachtung schenken, auch selbst wenig von begrifflicher Exaktheit halten und schließlich auch der formalen Logik ungern opfern. Beider Autoren liebstes Kausalgesetz ist, wenn etwas nacheinander geschieht, muss das Erste das Zweite verursacht haben. Post gleich propter. Der Rückgang der Störche führte zum Rückgang der Geburtenrate, weil er ihr voranging. Aber wahrscheinlich ist ja auch das Zeugen eines Kindes nur das emergente Merkmal von Neuronenverbänden. Ich will mich also in meinen Erörterungen an Roth und Singer halten, obwohl ich natürlich weiß, dass in den USA und anderswo das Einwerben von Forschungsmillionen mindestens ebenso marktschreierisch betrieben wird. Aber es geht eben auch um das deutsche Strafrecht. Kommen wir also zum Strafrecht. Bitte die nächste Folie. Bei Roth heißt es, Willensfreiheit sei nicht mehr als ein illusionäres Gefühl und daher könne es auch kein Verschulden geben. 1994 hatte Roth den aparten Einfall, dass das Ich nicht mehr sei als ein Konstrukt. Nicht mehr als ist die Lieblingswendung aller Reduktionisten. In Wirklichkeit ist etwas darunter, das alles schon hinreichend erklärt. Was Roth mit Konstrukt meint, ist bei vielen seiner Worte nicht ganz sicher, ob er vielleicht nicht doch in Wirklichkeit einfach nur Produkt gemeint hat, aber sei es drum. Und zwar handelt es sich hier also um ein Konstrukt des Gehirns, und das bringt nun zum Grübeln mit folgendem Zitat: Es muss sehr sorgfältig diskutiert werden, ob und inwieweit es sowohl bei der Strafe als Sühne wie auch bei der Strafe als Erziehung zum Besseren einen großen Unterschied macht, ob man das Ich als Konstrukt bestraft, wenn dies überhaupt möglich ist, oder das Gehirn und seinen Organismus als autonomes System. Das erinnert ein wenig an die Idee des Königs in Lyons und Lena, die beiden Flüchtigen, nämlich Lyons und Lena, in Effigie zu verheiraten, das heißt sozusagen stellvertretend in Abwesenheit. Hier also eben nicht nur in Abwesenheit des Angeklagten zu verhandeln, sondern auch in seiner Abwesenheit ihn zu hängen. Oder wie soll man mit dem Konstrukt dieses Gehirns, ein Ich zu sein, denn umgehen? Man könnte auch an die Split-Brain-Forschung denken und sagen, vielleicht lag es nur am rechten Hirn und wir sperren nur das rechte Gehirn ein. Im Jahre 2003 jedenfalls ist Roth sich dann sicher, nach all den Befunden, die in diesem Buch präsentiert wurden, müssen wir von Folgendem ausgehen. Menschen können im Sinne eines persönlichen Verschuldens nichts für das, was sie wollen und wie sie sich entscheiden. Und das gilt unabhängig davon, ob ihnen die einwirkenden Faktoren bewusst sind oder nicht, ob sie sich schnell entscheiden oder lange hin und her überlegen. Also was auch immer sie anstellen, sie sind es nicht in Schuld, wie man in Westfalen sagt. Die nächste Folie. Es gilt natürlich nicht nur für Straftaten, sondern auch für Heiraten, alles, was sie so gemacht haben. Nicht die Schuld, sondern die Sozialgefährlichkeit und die Besserung sollten im Mittelpunkt des Strafvollzuges stehen, rät Roth nun, als wäre dies nicht seit 30 Jahren der gesetzlich festgelegte Zweck des Strafvollzuges. Neurowissenschaftler sollten an der Beurteilung der Besserungsfähigkeit von Straftätern beteiligt werden, als gäbe es keine forensische Psychiatrie und Psychologie. Aber statt der unzuverlässigen Geisteswissenschaftler sollten halt strenge, infolge Empathiemangels unbestechliche Naturwissenschaftler ans Ruder. Das Ganze läuft auf ein Konzept der naturwissenschaftlichen Expertenherrschaft hinaus, sozusagen einen zerebrokratischen Bullmannismus. Trotz Determiniertheit sei Besserung möglich, durch Erziehung heißt es dann. Das darf ja wohl noch überraschen. Wie soll das angehen? Man kann offenbar nicht die Person erziehen, denn die hat ja für ihr Verhalten keine Prokura. Der kann man weiß Gott was erzählen, die sagt dann, ich sehe es ja ein, aber ich weiß nicht, was der Chef dazu sagt. Also, man kann nur das Gehirn höchst selbst erziehen. Aber wie tritt man in Kontakt mit dem Gehirn? Vermutlich mit Drogen, elektrischem Strom, transkranieller Magnetstimulation, chirurgischer Kastration, vielleicht auch der guten alten Folter. Roth jedenfalls schreibt, die Gesellschaft habe ihren Mitgliedern das Gefühl der Verantwortung für das eigene Tun einzupflanzen. Und zwar nicht aufgrund freier Willensentscheidung, was es ja nicht gibt, sondern aus der durch Versuch und Irrtum herbeigeführten Einsicht heraus, dass ohne ein solches Gefühl das gesellschaftliche Zusammenleben nachhaltig gestört ist. Auch hier hätte man ja gerne gewusst, wer denn dieses Gefühl jetzt hat oder haben soll und wer diese Einsicht hat oder haben soll und warum ausgerechnet, wenn wir doch eigentlich alle kognitiv so unbelehrbar sind, dieses hehre Ziel verwirklichbar sein soll. Jedenfalls die Gesellschaft soll es jetzt richten und das haben wir 68er ja auch immer geglaubt. Aber wie ist oder hat die Gesellschaft ein Gehirn oder ist sie ein Konstrukt und wie pflanzt die Gesellschaft Einsichten in Gehirne? Liegt man richtig, wenn man bei Einpflanzen an Mikrochips denkt? Und wenn der Betreffende selbst sein Verhalten und Entscheiden nicht beeinflussen kann, wie können es dann andere beeinflussen? Oder ist das womöglich eine Illusion? Wo wir es jedoch so mit Illusionslosen zu tun haben, gnadenlosen Tabubrechern, unerschrocken wie der heilige Michael. Aber wahrscheinlich gilt das schon wieder nicht, weil solche Aussagen sich von Woche zu Woche auch immer wieder ändern. Wenden wir uns also nun ab von Delmenhorst und schauen nach Frankfurt ins Max-Planck-Institut. Singer ist immerhin ein bekennender Determinist, der alles Seelische und Geistige nur für Epiphänomene einer selbstgenügsamen Neuronenaktivität hält, die er aber, heute will ja keiner mehr Reduktionist sein, mit Elementen der Systemtheorie anreichert. Danach ist Verhalten eine emergente Eigenschaft neuronaler Vorgänge. Ja, Verhalten ist eine emergente Eigenschaft neuronaler Vorgänge. Sie kennen den Satz, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Mit Emergenz ist just dieses Mehr gemeint. was aus dem Ganzen entsteht. Dieses Mehr, das also dann Verhalten von Potenzialschwankungen in Nervenzellen unterscheidet, wäre ja in der Tat aufklärungswürdig. Aber wir kommen zum Strafjuristensinger. Bitte die nächste Folie. In einem Interview mit Spektrum der Wissenschaft wird er 2001 gefragt, was würde sich ändern, wenn sich die Erkenntnis durchsetzt, dass der freie Wille nur in der Erste-Person-Perspektive real, aus Sicht der Naturwissenschaft jedoch nicht existent ist. Das ist ein apartes Gerede, das immer von der Erste-Person-Perspektive und der Dritten-Person-Perspektive gesprochen wird. Man möchte nicht so gnadenlos sein, zu sagen, die einen sind immer subjektiv, das ist die Erste-Person-Perspektive, und wir sind objektiv, das ist die Dritte-Person-Perspektive. Deswegen, also immer wenn Sie Dritte-Person-Perspektive hören, dürfen Sie dazu sagen, objektiv richtig und Erste-Person-Perspektive subjektiv Quatsch. Aber wir wollen nicht ganz gnadenlos, wir sind halt Laien und keine Hirnforscher, die in dieser Erste-Person-Perspektive befangen sind. Also was würde sich ändern, wenn sich das nun aus der dritten Perspektive durchsetzen würde? Antwort, wir würden vermutlich ein wenig toleranter werden, nachsichtiger, verständnisvoller. Wir würden nicht so schnell aburteilen. Was sollte uns da nachsichtiger machen? Dass die gleiche Überlegung, die uns gegenüber Epileptikern und Schizophrenen nachsichtig gemacht hat. Wir gehen wegen der Einsicht in die Bedingtheit ihres Verhaltens nun wesentlich humaner mit ihnen um. Wir haben sie als Opfer verstanden, die für ihre Handlungen nichts können. Ähnlich könnte ich mir vorstellen, dass unser Umgang mit Menschen, die wir heute als Kriminelle bezeichnen, verständnisvoller werden könnte, ohne dass sich allerdings unser Strafvollzug grundlegend ändert. Und dann geht es weiter mit der nächsten Folie. Und unmittelbar in diesem Interviewtext. Wie meinen Sie das, fragen die Interviewer. Und er sagt, nehmen wir einmal an, es gäbe jemanden, der eine sehr niedrige Tötungsschwelle hat. Also der tötet nicht, sondern der hat eine niedrige Tötungsschwelle. Aus welchen Gründen auch immer. Also der muss vielleicht noch gar nicht getötet haben. Die fragliche Person ist für die Gesellschaft extrem gefährlich, weil sie ihre Tat bei jedem vergleichbaren Anlass immer wieder begehen könnte. Also muss man sich vor ihr schützen. Ich muss daran arbeiten, diejenigen Attraktoren in seinem Gehirn zu stärken, die die fragliche Tötungsschwelle höher setzen würden. Attraktoren ist eigentlich auch ein Begriff aus der Systemtheorie. Man weiß nicht genau, was es hier dann leisten soll. Also jedenfalls würde er die Attraktoren stärken. Wir würden Straftäter also wegsperren und bestimmten Erziehungsprogrammen unterwerfen, die durchaus auch Sanktionen einschließen würden. Wir wissen doch, dass Erziehung sowohl der Belohnung als auch der Sanktionen bedarf. Mit anderen Worten, wir würden hübsch das Gleiche tun wie jetzt auch schon. Allein die Betrachtungsweise hat sich geändert. Jo. Ob man dann wirklich so ein Buhai drum machen muss, dass man das ganze Strafsystem ändern muss, wenn man hinterher am Ende dann doch wieder das Gleiche machen will. Und was heißt dies eigentlich für die Nichtstraftäter? Sollen wir auch mit ihnen Mitleid haben, dass sie sich nicht einfach nehmen, was sie haben wollen, dass sie nicht rauben und nicht vergewaltigen, weil sie halt nicht anders können? Ich mache jetzt einen Exkurs zum Manifest, nicht der Kommunistischen Partei, sondern auch nicht Il Manifesto, sondern dem Manifest der elf führenden Neurowissenschaftler, das im letzten September in Gehirn und Geist veröffentlicht. Heißt es wirklich Gehirn und Geist? Das ist ein sehr fragwürdiger Titel. Veröffentlicht wurde. Das Problem nämlich, dass ich und vielleicht andere auch mit unserem Duo haben, liegt darin, dass sie beide Wechsel auf zukünftige wissenschaftliche Erkenntnisse ausstellen, die sie nie werden einlösen können. Sie verkaufen sozusagen Aktien für Ananasplantagen auf der warmen Mondseite. Wenn man das abgleicht mit den Aussagen dieser 11 führenden Neurowissenschaftler im Manifest, dann hat man den Eindruck, sie sind beide dabei, dass sie von ihren Kollegen heftig zurückgepfiffen worden sind. So ist das Manifest relativ bescheiden und relativ solide in seinen Aussagen geworden. Und bitte die nächste Folie. In diesem Manifest heißt es nun, was wir in 10 Jahren, also in der Zukunft in 10 Jahren, über den genaueren Zusammenhang von Gehirn und Geist wissen werden, hängt vor allem von der Entwicklung neuer Untersuchungsmethoden ab. Wenn wir neue Untersuchungsmethoden kriegen, dann werden wir in 10 Jahren auch viel mehr wissen. Lässt den leisen Rückschluss zu, weil wir in den letzten 20 Jahren neue Untersuchungsmethoden gekriegt haben, Klammer auf, bildgebende Verfahren, Klammer zu, wissen wir jetzt wesentlich mehr als vorher. Das heißt, unser Wissensfortschritt ist ein Untersuchungsinstrumentenfortschritt, könnte man denken. Also geht's weiter. Da, wo das Wo im Gehirn, über das uns heute die funktionelle Kernspintomographie Auskunft gibt, sagt uns noch nicht, wie kognitive Leistungen durch neuronale Mechanismen zu beschreiben sind. Für einen echten Fortschritt in diesem Bereich benötigen wir ein Verfahren, das eine Registrierung beider Aspekte in einem ermöglicht. Wie entstehen Bewusstsein und Ich-Erleben? Bewusstsein, Ich-Erleben, Sie hatten vorhin gehört, das ist ein Konstrukt des Gehirns, aber ist vielleicht doch nicht so eine hinreichende Erklärung. Wie werden rationales und emotionales Verhalten miteinander verknüpft? Was hat es mit der Vorstellung des freien Willens auf sich? Die großen Fragen der Neurowissenschaften zu stellen, ist heute schon erlaubt, dass sie sich bereits in den nächsten 10 Jahren beantworten lassen, allerdings eher unrealistisch. Selbst ob wir sie bis dahin auch nur sinnvoll angehen können, bleibt fraglich. Dazu müssten wir über die Funktionsweise des Gehirns noch wesentlich mehr wissen. Da wissen also offenbar 11 Hirnforscher wesentlich weniger als einer allein. Bitte die nächste Folie. Weiter heißt es zutreffend. Die Beschreibung von Aktivitätszentren mit PET und FMRT, also diesen bildgebenden Verfahren, und die Zuordnung dieser Areale zu bestimmten Funktionen oder Tätigkeiten hilft hier kaum weiter. Dass sich alles im Gehirn an einer bestimmten Stelle abspielt, stellt noch keine Erklärung im eigentlichen Sinne dar. Denn wie das funktioniert, darüber sagen diese Methoden nichts. Schließlich messen sie nur sehr indirekt, wo in Haufen von Hunderttausenden von Neuronen etwas mehr Energiebedarf besteht. Das ist in etwa so, als versuchte man die Funktionsweise eines Computers zu ergründen, indem man seinen Stromverbrauch misst, während er verschiedene Aufgaben abarbeitet. So, als versuchte man die Funktionsweise eines Computers zu ergründen, indem man seinen Stromverbrauch misst, während er verschiedene Aufgaben abarbeitet, sagen 11 führende Neurowissenschaftler. Und das ist ja doch nun wirklich erfrischend ehrlich. Und man könnte noch einiges zur sogenannten Blobologie sagen, der aktuellen Neuauflage der Phrenologie, die das Gehirn neu kartiert, durchaus verdienstvoll, mit orangenen vermeintlichen oder tatsächlichen Aktivierungszonen, den sogenannten Blobs. Kartierung ist aber noch keine Erklärung. Und die bunten Bilder, die so gerne vorgezeigt werden, obwohl sie von Laien und Journalisten schwerlich in ihrer Aussagekraft eingeschätzt werden können, haben im Umgang mit der Öffentlichkeit die Funktion von Reliquien. Sie sollen den Glauben stärken, wie das Leichentuch von Turin. In Wirklichkeit ist es ein weiter Weg von den Bildern in funktionellen MRT zur Frage der strafrechtlichen Verantwortlichkeit. Dann kommt die zentrale Aussage im Manifest, für mich jedenfalls zentral. Nach welchen Regeln das Gehirn arbeitet, wie es die Welt so abbildet, dass unmittelbare Wahrnehmung und frühere Erfahrung miteinander verschmelzen, wie das innere Tun als seine Tätigkeit erlebt wird und wie es zukünftige Aktionen plant, all dies verstehen wir noch nicht einmal in Ansätzen. Mehr noch, es ist überhaupt nicht klar, wie man dies mit den heutigen Mitteln erforschen könnte. In dieser Hinsicht befinden wir uns gewissermaßen noch auf dem Stand von Jägern und Sammlern. steht da, das ist nicht von mir. Bitte die nächste Folie. Immerhin enthält das Manifest auch Hoffnungsvolles. Da heißt es dann, doch auch wenn viele Geheimnisse noch darauf warten, gelüftet zu werden, hat die Hirnforschung bereits heute einige ganz erstaunliche Erkenntnisse gewonnen. Beispielsweise wissen wir im Wesentlichen, was das Gehirn gut leisten kann und wo es an seine Grenzen stößt. Ne? Mit am eindrucksvollsten ist seine enorme Adaptations- und Lernfähigkeit, die, und das ist wohl der überraschendste Punkt, zwar mit dem Alter abnimmt, aber bei weitem nicht so stark wie vermutet. Sehen Sie, um sowas herauszufinden, müssen manche Leute Hirnforscher werden. Andere schauen in den Spiegel und in den Bekanntenkreis, aber das ist dann natürlich sehr subjektiv. Die gegenwärtige Debatte ist eine Reprise. Vor gut 100 Jahren, um 1900, war seitens der Hirnforscher eine Debatte entfacht worden, in der sie die Zuständigkeit für Straftäter reklamierten. Straftäter seien nicht sozial deviant, sondern hätten kranke Gehirne. Ohnehin sei alles menschliche Handeln hirnorganisch determiniert. Der Straftäter falle also in die Zuständigkeit der Psychiatrie. Mit wilhelminischem Optimismus und gestützt auf die damaligen großen Erfolge der naturwissenschaftlichen Medizin behauptete man unmittelbar vor der medizinischen Lösung der sozialen Probleme zu stehen. Damals, im Jahr 1900, hieß es, nie habe man so viel über das Hirn gelernt wie in den letzten 10 Jahren. Genau dasselbe hören wir heute und vermutlich wird man es auch in 100 Jahren sagen. Bitte die nächste Folie. Die Psychiater beziehen sich allerdings in ihren Vorstellungen und Ausführungen auf einen juristischen Rahmen. Das ist eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus den frühen 50er Jahren, die immer wieder zitiert wird in diesem Zusammenhang und die man genau vor diesem zeitlichen Hintergrund sehen muss, nämlich einige Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus, die Errichtung eines freiheitlichen Rechtssystems. Da heißt es dann, Strafe setzt Schuld voraus, Schuld ist Vorwerfbarkeit. Mit dem Unwerturteil der Schuld wird dem Täter vorgeworfen, dass er sich nicht rechtmäßig verhalten, dass er sich für das Unrecht entschieden hat, obwohl er sich rechtmäßig verhalten, sich für das Recht hätte entscheiden können. Der innere Grund des Schuldvorwurfs liegt darin, dass der Mensch auf freie, verantwortliche, sittliche Selbstbestimmung angelegt und deshalb befähigt ist, sich für das Recht und gegen das Unrecht zu entscheiden, sobald er die sittliche Reife erlangt hat und solange die Anlage zur sittlichen freien Selbstbestimmung nicht durch die in § 51 StGB genannten krankhaften Vorgänge gelähmt oder auf Dauer zerstört ist. Das wird immer wieder als eine illusionäre Position, als eine viel zu hochgespannte Erwartung zitiert. Aber wenn man es sich in Ruhe betrachtet, stellt sich genau diese Frage, ob wir nicht von dieser normativen Forderung auszugehen haben und das zumindest als den entscheidenden Bezugspunkt zu nehmen haben. Bitte die nächste Folie. Hier geht es jetzt um die strafrechtliche Grundlage für die psychiatrische Beurteilung von Schuldfähigkeit auf dem heutigen Stand. Und Sie sehen, dass es mehrere Eingangsvoraussetzungen dafür gibt, dass man strafrechtlich nicht verantwortlich ist. Ich weiß, dass Raskolnikow hier im Titel steht und dass man natürlich irgendwann auch die Antwort geben muss, ob Raskolnikow nun schuldfähig war oder nicht. Er wird auf jeden Fall große Chancen haben, schon mal von der ersten Kategorie, die hier als mögliche Ursache genannt wird, nicht berührt zu sein, nämlich wegen einer krankhaften seelischen Störung. Dass er die Verleiherin in einem Zustand tiefgreifender Bewusstseinsstörung getötet hätte, wird er auch nicht geltend machen. Dass er schwachsinnig ist, wird man ausschließen können. Bleibt also nur die Frage, ob er unter einer schweren anderen seelischen Abartigkeit leidet, wie der Gesetzgeber das damals zu nennen beliebt hat. Also das, was man heute gerne dann Persönlichkeitsstörung nennt, Also man sollte natürlich Raskolnikow selber fragen, was er denn haben möchte. Ich würde bei ihm vermuten, er möchte keines dieser Angebote wahrnehmen, sondern er möchte normal und gesund sein. Und er würde wahrscheinlich damit das Bewusstsein verbinden, dass er nur so seine Würde als Person bewahren kann, dass man die Tat ihm als Person zuschreibt und nicht einer ihn besetzenden Krankheit zuschreibt. Aber wir kommen darauf nochmal zurück. Für die Psychiater war stets unstreitig, psychische Krankheit, die zu einer Aufhebung der Fähigkeit zur Realitätswahrnehmung und Realitätsprüfung oder der basalen Denkfunktionen führt, hebt die Selbstbestimmung oder die freie Willensbestimmung auf. Demenz, Wahn, Manie oder schwere Depression stellen den Täter einer rechtswidrigen Tat schuldlos. Das galt offenkundig schon weit vor der Etablierung der Psychiatrie als wissenschaftlicher Disziplin und klinischer Institution im 19. Jahrhundert. Die Psychiater haben auch in ihren Überlegungen zur Schuldfähigkeit nicht nur auf gesetzliche Vorgaben reagiert, sondern aus ihren Erfahrungen mit psychisch Kranken eigene Vorstellungen zur Willensfreiheit entwickelt. Bitte die nächste Folie. Dies ist nun eine Kernaussage aus einem der ersten Lehrbücher der forensischen Psychiatrie von Friedreich, der auch ein sozusagen berühmter Neurologe geworden ist, den Neurologen bekannt, in dem es dann sichtbar wird, dass die Psychiater der Überzeugung waren, dass sie sich über Freiheit oder Unfreiheit des Individuums zu äußern haben. Ist oder war das Individuum im Besitze der psychischen Freiheit oder, gemeint ist oder anders formuliert, war es imstande, sich nach den Vernunftgründen psychisch selbst bestimmen zu können? Das ist für Friedreich die Kernfrage der Zurechnungsfähigkeit, wie es damals hieß und war eine unmittelbare Bezugnahme auf Kant. Bitte die nächste Folie. Ein etwas veränderter Bezug findet sich bei Wilhelm Griesinger, 1845, der erklärte, die Lehre von der Zurechnungsfähigkeit solle besser vom Begriff der Besonnenheit als dem der Freiheit ausgehen. Er plädierte dafür, die Ärzte sollten sich dazu äußern, ob ein Krankheitszustand vorgelegen hat. Sie sollen dann sagen, ob dieser das Seelenleben überhaupt gestört hat und ob er speziell die Freiheit des Handelns aufgehoben oder beschränkt hat oder beschränken konnte. Manche spätere Psychiater vertraten noch stärker den Rückzug auf rein medizinische Aussagen. So erklärte Krafft-Ebing nicht Zurechnungsfähigkeit noch Willensfreiheit, sondern die Feststellung der Geistesgesundheit oder Krankheit sei die eigentliche Aufgabe des medizinischen Sachverständigen. Bitte die nächste. Es gibt natürlich eine erhebliche Konkordanz zwischen forensisch-psychiatrischer und strafrechtlicher Anschauung des Problems. Der bedeutende und einflussreiche Strafrechtslehrer von Liszt hatte erklärt, das Wesen der Zurechnungsfähigkeit liege in der normalen Bestimmbarkeit durch Motive. Und bitte die nächste. Und das ist ein durchgehender Strang. Man sieht das hier an einer Stellungnahme von Metzger, ein ebenfalls in allen möglichen Regimes einflussreicher Strafrechtler, der erklärte, die Möglichkeit, normgerecht zu handeln, liege in der Vernunftanlage des Menschen, in dessen Fähigkeit, sein Handeln nicht durch augenblickliche Reize bestimmen zu lassen. Wo diese Fähigkeit vernünftiger Bestimmung des eigenen Willens im Allgemeinen gegeben ist, ist der Mensch zurechnungsfähig. Wo sie fehlt, müssen wir ihn als unzurechnungsfähig ansehen. Die nächste Folie überschlagen wir mal und kommen zu der Frage zurück, ob Raskolnikow schuldunfähig war. Die Antwort ist nein. Die Begründung liegt in der Aussage meines psychiatrischen Lehrers Werner Janzarek. Der sagt, anders als der Krankheitsprozess lässt eine Persönlichkeitsstörung, und darum handelt es sich schlimmstenfalls bei Raskolnikow, in aller Regel Auseinandersetzung und Anpassung zu. Die Verantwortung dafür, wie einer geworden ist, kann ihm, solange eigene Entscheidungen die Entwicklung dahin wesentlich mitgestaltet haben, nicht abgenommen werden. Das heißt auch, dass durchaus nachgedacht werden kann über eine verminderte Schuldfähigkeit, über eine Strafminderung bei bestimmten Konstellationen. Aber der grundsätzliche Unterschied, schuldfähig, nicht schuldfähig, ist hier so, dass er mit Sicherheit nicht in den Bereich der Unzurechnungsfähigkeit fehlt. Was die Argumentation anbetrifft, werden sich die Eingeweihten unter Ihnen an den dritten Band der Nikomachischen Ethik erinnert fühlen, wo Aristoteles die gleiche Position vertritt, allerdings noch etwas schärfer. Aber was ist dann Krankheit? Krankheit ist eine schicksalhaft über mich hereinbrechende leibliche Zustandsveränderung. Bitte die nächste Folie, die ich nicht willentlich negieren kann, die mich aber dann tatsächlich unfrei macht oder in meinen Freiheitsmöglichkeiten ganz massiv in eine bestimmte Richtung lenkt. Ich habe hier ein Zitat, das mir eigentlich ganz passend und einleuchtend erscheint, von Mitscherlich, das Mitscherlich damals als Sprecher der Psychoanalytiker in der Strafrechtsreformdebatte gemacht hat, der als einen Lösungsvorschlag, wie sozusagen Schuldunfähigkeit oder verminderte Schuldfähigkeit operationalisiert werden soll, damals im Gespräch war, aber letztlich dann nicht berücksichtigt worden ist. Bitte die nächste Folie. Aber sinngemäß ist es schon so, dass das nicht weit entfernt liegt von der Deutung dessen, was wir auch als rechtliche Grundlage haben. Wenn man genau hinschaut, positionieren sich Roth und Singer, aber natürlich auch der Referent, in einem alten strafrechtspolitischen Streit. Wer nicht frei ist, kann auch keine Verantwortung übernehmen und bekommt auch keine Verantwortung mehr zugesprochen. Die Vertreter der klassischen Strafrechtsschule beharrten auf der Willensfreiheit und einem tatbezogenen statt täterbezogenen Strafrecht. Sie erwarteten nicht mehr als punktuell, nie überdauernd, das verletzte Recht wiederherstellen zu können. Das ist der Versuch der Gegenüberstellung, wobei dieser Streit mehr als 100 Jahre alt ist und eigentlich durchaus in dieser Weise pointiert geführt worden ist. Er ist nach wie vor nicht wirklich entschieden. Wenn ich sage, die Fortschrittler haben gesiegt, dann bekomme ich von verschiedenen Juristen Widerrede und sagen, nein, es stünde so 50-50, mal hier, mal da. Im Moment geht der Wind aber sehr stark aus der Richtung der modernen Strafrechtsschule, der auf Prävention setzt. Wenn man die einzelnen Punkte der liberalen Strafrechtsschule durchgeht, dann geniert man sich ja schon, zumindest vor der Medienöffentlichkeit, darauf hinzuweisen, dass das immerhin dazu geführt hat, dass in Deutschland eine erfreulich niedrige Kriminalitätsrate existiert im Vergleich mit allen möglichen historischen Vorgängern als auch zeitgleichen Nachbarländern, geschweige denn überseeischen Regionen. Also es ist offenbar keineswegs absolut abenteuerlich, Menschen nach Verbüßung einer Freiheitsstrafe wieder in Freiheit zu entlassen. Aber das wird heute für manchen Leuten schon als Skandal angesehen. Und auf dieser Ebene hat dann im Moment sehr viel mehr Zulauf, die Anschauung, Strafrecht müsse so ansehen, dass es ganz genau den Täter fokussiert, dass sie insbesondere seine Gefährlichkeit fokussiert, dass es den Täter in seinem Verhalten wesentlich beeinflusst, dass insgesamt Prävention notwendig ist, um Straftaten gänzlich zum Versiegen zu bringen und dass man, wenn man feststellt, dass jemand gefährlich ist, dies eben nicht als Ausdruck einer aktuellen sozialen Situation interpretiert, sondern eben als deutlichen Knotenbildungen in seinem limbischen System, so hat es Roth mal ausgedrückt, wo man halt versuchen müsse, diese Knoten zu lösen. So etwas Ähnliches versucht übrigens auch die Dianetik. Die Zusammenfassung des juristischen Teils, es gibt sozusagen noch einen Nachtisch, Die Zusammenfassung des juristischen Teils geht wie folgt. Es gibt Menschen, die keine Straftaten begehen. Sie kommen aus allen sozialen Schichten. Man findet sie in allen Intelligenzgraden. Man findet sie unter Gesunden wie unter den mit allen möglichen psychischen und körperlichen Störungen Belasteten. Und sie sind, welche Beeinträchtigung auch immer vorliegen mag, stets die Mehrheit der Armen, die Mehrheit der Minderbegabten, der psychisch Kranken, der Taubstummen, etc. Ergo besteht keine zwingende, sich allgemein durchsetzende Kausalbeziehung zwischen Beeinträchtigungen oder auch Glück und Wohlstand und Straffälligkeit. Zweitens, es gibt Menschen, die im Zustand der Schuldunfähigkeit rechtswidrige Taten begehen. Sie leiden an ernsten psychischen Erkrankungen, die sie das Rechtswidrige ihres Tuns nicht erkennen lässt oder sie eben unfähig macht, gemäß einem Wissen um das Verbotene auch zu handeln. Diese Fälle, zum Beispiel durch einen schizophrenen Wahn motiviert, durch quälende leibliche Beeinträchtigungserlebnisse, zur Manifestation gedrängte Taten, sind psychologisch durchaus schlüssig Taten, bei denen eine wirksame Bezugnahme auf die herrschenden Normen dem Täter unmöglich war. Drittens, es gibt Menschen, die befördert durch Minderbegabung, geringe emotionale Ansprechbarkeit, Kritikschwäche, geringe Bereitschaft, Frustrationen zu ertragen, Leichtsinn, Langeweile, erhöhte Reizbarkeit, was dann gegebenenfalls durch einen gewohnheitsmäßigen Alkohol- oder Drogeneinfluss noch verstärkt werden kann, vermehrt dazu neigen, zur Befriedigung materieller oder psychischer Bedürfnisse Straftaten zu begehen. Zumeist sind ihnen, abgesehen von den strafrechtlichen Folgen, kaum Gründe begreiflich zu machen, warum sie dies nicht tun sollten, da sie sich selbst nicht zu schaden glauben, denn sie haben beispielsweise keine Karrierevorstellung vom Leben, kein Konzept des jetzigen Verzichts zugunsten späterer Vorteile. Und der Schaden für andere berührt sie oft kaum. Richtig ist sicherlich, dass bei diesen Menschen keine tiefere Einsicht in die Berechtigung und Notwendigkeit der strafrechtlichen Normen vorliegt. Allerdings sollte genügen, dass sie diese, soweit sie selbst von ihnen geschützt werden, gutheißen, während sie sie nur dann wenig belangvoll finden, wenn sie selbst zum Schaden anderer dagegen verstoßen. Da diese Menschen vermehrt zur Begehung von Straftaten neigen, kann man im Umkehrschluss sagen, dass bei ihnen ein vermindertes Hemmungsvermögen gegen rechtswidrige Taten vorliege. Sie begehen häufig Straftaten, weil sie wenig Hemmungen haben, und sie haben wenig Hemmungen, weil sie häufig Straftaten begehen. Das nennt man einen Zirkelschluss. Die Auflösung des Zirkels besteht darin, dass sie sich in einem egoistischen Sinne vernünftig verhalten. Der deutsche Professor beispielsweise hat gute Gründe, nicht einbrechen zu gehen und seinen Rivalen nicht krankenhausreif zu schlagen. Dieser Straftäter allerdings hat keinen Grund, auf die Gehaltszahlung am Monatsende zu warten, denn sie kommt nicht, oder an einer Polemik gegen den Rivalen zu feilen, denn sie wird weder gedruckt noch gelesen. Jeder also bedient sich der Stärken und Schwächen, die er nun mal hat. Die vorletzte Folie bitte. Es gibt aber auch noch eine enge Conclusio. Natürlich handeln wir nicht voraussetzungslos. Jeder Reichtum an Erfahrungen schafft einen Reichtum an Voraussetzungen für unser Handeln. Und das heißt dann erstens, Sie haben für Ihr Handeln, Ihre Entscheidungen sehr deutlich determinierte Motive. Sie handeln nicht sinnlos, Sie handeln nicht voraussetzungslos, Sie handeln nicht begründungslos, schon Sie schon gar nicht. Das haben wir aber alle. Zweitens, Sie sind verantwortlich, wenn Sie imstande sind, entsprechend Ihren Gründen und Überlegungen zu handeln. Drittens, Sie müssen Ihre Gründe nicht kennen, das ist dieses Herumfuhrwerken mit dem Unbewussten. Sie müssen nicht wissen, welche Gründe es hier alle geben könnte. Aber Sie müssen grundsätzlich imstande sein, die Gründe zu erwägen, die Sie sehen, wenn Sie diese Gründe erwägen wollen. Sie müssen nicht nachdenken, wenn Sie heiraten, aber Sie müssen imstande sein, nachzudenken. Wenn Sie viertens nicht frei sind, eine Straftat in diesem Sinne frei zu begehen, haben Sie ein hohes Risiko, jede Freiheit zu verlieren, und zwar in dieser und in fast jeder anderen Gesellschaft. Das ist die Conclusio, und jetzt komme ich nochmal in dem Nachtisch zurück zum naturalistischen Reduktionismus. Am Ende des Manifestes heißt es von Seiten der Hirnforscher oder Neurowissenschaftler, dass sie nicht so weit gehen wollen mit dem Reduzieren, dass sie nun auch eine Fuge von Bach sozusagen auflösen wollen in. Und das Beispiel geht mir sowieso immer schon vorher durch den Kopf, was denn damit sei. Und ich denke, das hier wäre vielleicht eine ganz schöne Preisaufgabe für die sauberen Reduktionisten, die schlichte Beantwortung der Frage, die unten steht, welcher dieser Sachverhalte verursacht oder erklärt alle anderen? Oder zumindest einige von, naja. Also, sind diese Sachverhalte miteinander vereinbar? Was ist die reale Existenzform der Cis-Moll-Sonate? Schallwellen bestimmter Frequenz, Amplitude und Rhythmik in einem Raum wäre eine Beschreibungsebene. Rillen auf einer CD wäre eine an sich hinreichende Beschreibung. Die musikalische Beschreibung der Sonate wäre sicherlich nicht hinreichend, jedenfalls nur für manche verständlich. Eine Notenschrift dieser Sonate mitnehmen auf die Insel. Ein trainiertes Bewegungsmuster in den Fingern, Händen, Armen des Pianisten. Wir wecken ihn, er steht auf, setzt sich ans Klavier und spielt. Und er braucht wahrscheinlich seinen Kopf nicht sehr intensiv einzuschalten, jedenfalls das Grundgerüst wird er in seinen Fingern und in seinen Armen haben. Ein bestimmter Erregungs- und Aktivierungszustand eines Steinwehflügels, das ist das Beispiel mit der Messung an dem Computer, wo er viel Aktivität hat. Wenn wir das optisch darstellen könnten mit orangenen Flecken, wo gerade eine Seite wie stark angeschlagen wird, dann hätten wir ja auch eine Darstellung dieser Sonate. Eine Folge von Reaktionen meines Innenohres auf Schallwellen. Also das Innenohr wird es schon nicht sein, das ist ja zu früh wahrscheinlich. Also das, klar, das muss ja noch weiterleiten. Aber ohne das Innenohr geht es ja irgendwie auch nicht. Und wenn man das Innenohr sozusagen konservieren könnte mit seinen Schwingungen, hätte man nicht auch sozusagen ein Transkript dieser Sonate? An sich muss ja alles im Innenohr irgendwo passieren, um gehört zu werden. Also müsste, wenn man das sozusagen fixieren könnte, da sozusagen alles abgreifbar sein. Das Feuern von Neuronen in bestimmten Hirnregionen während des Hörens, des wirklichen Hörens dieser Sonate. Ist das die Sonate? Das Feuern von Neuronen im Kopf des Pianisten, wenn er sie spielt, wird ja ein anderes möglicherweise sein, nein, nicht nur möglicherweise, mit großer Sicherheit, als das des Hörers. Was ist jetzt die Realexistenz dieser Sonate? In welchem Bereich gehört sie eigentlich? Ist das in der dinglichen Welt? Ist das ein Beobachtungsgegenstand aus der Ich-, aus der Erste-Person-Perspektive oder aus der Dritte-Person-Perspektive? Dann wird es ja spannend. Also wir hören diese Sonate ja auch, wenn sie gar nicht gespielt wird. Beethoven hat sie alle mal gehört. Also man braucht noch nicht mal Schallwellen, sondern man hat sie im Kopf, zumindest Teile davon. Oder wie wäre es, wenn wir sagen, es löst bestimmte Gefühle aus, bestimmte Kognitionen aus? Gehört das noch zu der Sonate oder was ist damit? Wir haben zumindest den Befund, dass diese Zustände, Sachverhalte zeitlich auseinanderfallen können. Die brauchen nicht gleichzeitig erfüllt zu sein, sondern sie können nacheinander vorhanden sein. Oder sie können jedenfalls einzelne Teile davon vorübergehend oder zum Erhalt dieses Werks sogar dauerhaft ausschalten. Was, wo ist die Sonate? In welcher Welt ist sie eigentlich angesiedelt? Ist sie in der Res Extensa oder in der Res Cogitans? oder was überhaupt hat es damit auf sich? Und das in Wirklichkeit natürlich auch die Frage, was es mit Sprache, mit Texten, mit Sachen auf sich hat, die wir in einer bestimmten Weise kodieren, die ganz offensichtlich unser Verhalten bestimmt und verändert. Ich selber habe dafür keine Lösung. Ich bekomme gerne von Hirnforschern angetragen, mich sozusagen im Sinne von Gretchens Frage zu erklären, wie es denn nun halte mit der Religion und speziell Monismus, Dualismus, Determinismus und einem unbedingten oder einem begrenzten. Ich darf als Psychiater sagen, das muss ich nicht wissen. Ich habe noch 20, 30 Jahre Restlaufzeit. In der Zeit kann ich mir das nochmal überlegen, ob ich mich da abschließend zu äußern möchte. Ich warne bloß davor, zu glauben, die Tatsache, dass man einige Breitseiten gegen einen Pappkameraden Kartesianismus abschießt, würde man sozusagen schon sichere Punkte sammeln für die richtige Lösung. Ich will Ihnen nahebringen, dass das Gehirn, auch das Gehirn des Straftäters, ein ziemlich weiter, ziemlich schwieriger Kontinent ist. Und ich finde es eigentlich sympathisch und angenehm, dass viele Sachen bislang bei weitem nicht zu klären sind.